Inforadio Podcast.
Das Forum im Inforadio blickt heute zurück mit Ausschnitten aus drei Diskussionsrunden des zweiten Halbjahres 2011. Wir fragen nach den großen Transformationsprozessen, die der industriellen Gesellschaft möglicherweise bevorstehen. Wir sprechen über Menschen zwischen Mitte 20 und Mitte 30, die auf dem Territorium der DDR geboren wurden. Was bewegt die sogenannte dritte Generation Ostdeutschland? Zunächst im ersten Teil begeben wir uns in die Landesvertretung Brandenburg. Dort haben wir am 15. September über die neue Heimat Brandenburg gesprochen. Eingeladen waren Zuwanderer mit und ohne deutschen Pass. Aus Belgien Gudele Mathiesen, Inhaberin der Konfiserie Felicitas in Hornow. Aus Vietnam Nguyen Quoc Hung, Vorsitzender der Thang Long Arbeitsgemeinschaft vietnamesischer Unternehmen in Potsdam. Aus Südkorea kam Myung-hee Hein, die Sprecherin des Integrationsrates der Stadt Brandenburg an der Havel. Und mit dabei war die Potsdamer Stadtverordnete Olga Schummel, die aus Weißrussland nach Brandenburg kam. Anfang der 90er Jahre, Gudele Mathiesen sagte es eben, ist sie mit ihrem Mann nach einem Auslandsaufenthalt in Nigeria als Belgierin in die Lausitz gekommen. Wie ist man Ihnen denn da begegnet? Kopfschüttelnd, aufmunternd? Was machen Sie denn hier?
Endlich sehr neugierig. Also ich muss auch gleich sagen, wir sind dann ziemlich schnell, haben eine Heimat gefunden in so ein ganz kleines Dorf. Das Dorf heißt Hornow, mit W ohne Bagger, muss man immer dazu sagen.
Also
das andere Hornow ist bekannter.
Es mag darunter auch Braunkohle geben, aber es ist nicht
abgebaggert
worden. Ja.
Ja, genau.
Und 600 Einwohner ungefähr.
In so 450 Einwohner, genau. Ja, jetzt sind wir zusammen mit Wadelsdorf, sind es dann wohl 600, das stimmt. Aber es ist ein ganz kleines, idyllisches, niedliches Dörfchen und da sind wir ziemlich schnell mit offenen Armen. Das war bestimmt anders, als wenn wir in eine Stadt gezogen wären oder so. Ja, und wir sind wirklich dorthin gezogen, weil wir ja in Nigeria die Idee hatten, wir wollen doch eine eigene Firma gründen. Aber also die Selbstständigkeit hat uns dorthin gezogen. Und der Gedanke, von Nigeria wieder in dem voll bebauten Belgien zu landen und dann mein Mann in so eine bestimmte Hierarchie als Ingenieur zu arbeiten, ich als Krankenschwester übrigens, war auch mein Beruf gewesen, da kam ziemlich schnell die Idee, als wir gehört hatten in Nigeria, dass es eine Wende gab, dachten wir, da muss doch eine bestimmte Marktlücke sein hinter der Mauer. Und wir hatten das auf der belgischen Botschaft mal ein belgisches älteres Ehepaar so erzählt. Und die meinte, Mensch, also wir kennen da jemand, also in die ehemalige DDR kannten diese Leute jahrelang schon jemand in Forst. Also Forst ist Grenzübergang zu Polen. Weiter, also konnten wir nicht mehr nach Deutschland, dann wären wir schon in Polen gewesen. Ja, und die Leute haben uns endlich motiviert, um ziemlich schnell gemeinsam eine Firma zu gründen. Also da war die Idee, wir machen das. Und dann haben wir gemeinsam eine Reise in die Lausitz gemacht, also erst nach Forst. Und dann war meine Idee, ich sage, Schokolade. Guck mal, weil wir eigentlich in Nigeria auch jahrelang unsere belgische frische Schokolade, also wirklich die handgemachte, nicht die aus der Pappschachtel, die man überall in jedem Supermarkt findet, also wirklich die echte belgische Schokolade, haben wir vermisst. Dann war schnell die Idee geboren, jawohl, Schokolade wird es sein. Und dann dachte ich, nach Forst ist ein bisschen zu klein, Cottbus aber. Cottbus hatte damals 130.000 Einwohner und nirgendwo, also kein Schokolatier. Ja, und dann ging es alles sehr, sehr schnell. Also mein Mann hat angefangen, mit den Behörden zu kämpfen und hat versucht, ein kleines Kredit zu bekommen, was sehr, sehr schwer war, weil unser Wohnsitz dummerweise noch ziemlich lang in Nigeria war. Er hat nämlich die belgische Firma versprochen, seinen Nachfolger weiter zu begleiten, also immer wieder Nigeria zu besuchen. Ja, und ich musste in der Zeit noch zur Ausbildung Schokolatier nach Antwerpen. Da sind wir immer hin und her gereist. Also Antwerpen, Hornow, mein Mann zwischendurch nach Nigeria. Und das hat insgesamt anderthalb Jahre gedauert, ehe wir wirklich starten konnten.
Mit den Behörden kämpfen, das ist ein gutes Stichwort. Gerade wenn man, sagen wir mal, jetzt den Weg, Herr Nguyen, in die Selbstständigkeit gemacht hat. Wie aufgeschlossen waren möglicherweise auch Behörden? Wie sehr mussten Sie denen erstmal die Idee nahebringen? Wie war das in den 90ern, wie ist das heute?
Ja, das ist auch für uns, damals war niemand von uns so eine Gedanken haben, dass wir so ganz Leben lang hier in Deutschland zu bleiben. Aber damals so kommt einfach, das sagt, wir müssen jetzt irgendwas hier machen. Und das ist dann nur möglich, weil in der offenen Status von uns damals auch ganz anders erteilt worden. Bei der Umstellung in der Bundesrepublik Deutschland haben wir auch so, und so eine Aufenthaltsbewilligung. Und diese Aufenthaltsbewilligung mit einer Auflage. Das ist die unselbstständige Erwerbstätigkeit gestattet, aber nur in der Beitrittsgebiet.
Also in den
neuen Bundesländern. Aber das ist auch wieder, das ist Bewilligung, da dürfen wir auch keine feste Laden eröffnen. Das heißt, wir dürfen da mal selbstständig, aber nur Reisegewerbe, eine mobile Handeln. Und da haben wir angefangen. Da haben wir auch noch ein Glück, weil da, nach der Sephardi die Mauer. In Ost und West eine große Unterschiedlichkeit. Das ist so mit den Dienstleistungen und Handeln. Weil da in Ostdeutschland alle mit den Ketten, mit dem HO und Kaufhalle und wieder einfach das herstellt. Mhm. Und die Lücken da, dann wir sind der Schnee, das ist verdeckt. Der Teil, wir fangen das Kleine an und wir verkaufen das mit der Kleinen für die Bedarf in der Gesellschaft. Und da haben wir jetzt eine Chance dafür.
Und von und daher, da war auch ein Bedarf da, sodass ja, auch Behörden sagten, ja, wir müssen
ja, und da mal die Behörden sagen, wir erteilen für euch das aber nur eine mobile, eine Reisegewerbe.
Sie haben ja nach Vergleichen gefragt, also, und das ist vielleicht immer wieder aufgefallen, dass doch man eigentlich in Potsdam doch strengeren Umgang erfährt und man möchte doch immer wieder, dass die Behörde auch also Erfahrung macht und immer wieder also wünscht man sich, dass immerhin sind doch viele Jahre also seit Vereinigung vergangen, dass die Menschen, die in den Behörden arbeiten, dass sie zunehmend lernen, ihren Ermessensspielraum auszunutzen und wirklich auch ihre Funktion verstehen, dass sie Dienstleister sind dem Bürger gegenüber und dementsprechend auch handeln müssen. Also oft war es schon ärgerlich, wenn man dann die Auseinandersetzung geführt hat, egal welche Art, dass man das nicht also so gespürt hat. Es war dann schade, weil man eben Vergleiche ziehen konnte aus anderen Bundesländern. Da war der Umgang natürlich sanfter.
Wie ernst genommen werden da die Migrantenbeiräte? Haben die eine Druckfunktion? Können die sagen auch, indem sie Öffentlichkeit herstellen oder Ähnliches, was bewegen?
Integrationsrat ist grundgenommen von deutscher Seite und Migrantenseite eine so Brückefunktion, dass man beider Seite bessere Verständnis gibt, wenn Problem ist, wir können besser reden. Wenn Deutsche eventuell Migranten kritisiert, sofort ausländerfeindlich. Aber wenn wir Beispiel uns selber kritisieren, klingt etwas anders oder genauso unsere Seite. Die können auch manche Dinge Förderung stellen, aber die sind nicht alle wie wir lauter Leute. Mhm. Dafür sind wir auch da, dass wir für die Leute auch gerade stehen können.
Ja? Ich wollte zu Migrantenbeiräten noch hinzufügen, also da muss man Potsdam auch wirklich loben, weil wir in der Satzung verankert sind. Somit haben wir, also wir Mitspracherecht bei vielen Ausschüssen, sind dort also präsent mit sachkundigen Einwohnern. Und es ist natürlich für viele Bürger, die kein Wahlrecht, Kommunalwahlrecht hier haben, eine Chance, so in der Kommunalpolitik mitzuwirken und mitzubestimmen. Und wir sind also, ich denke, in der Stadt eine wichtige Stimme und haben bei vielen Entscheidungen Mitspracherecht und also ich bin da wirklich also den entsprechenden verantwortlichen Kreisen sehr dafür dankbar, dass es in der Stadt gelungen ist, nach vielen Jahren sozusagen des Einsatzes meiner Vorgänger, also so mit Migrantenbeirat sozusagen in Stadtleben zu etablieren, dass er also nicht nur einfach ein Sprachrohr ist der Migranten, sondern tatsächlich wirklich faktisch bei Politik mitgestaltet in der Stadt.
Ich muss noch dazu auch sagen, dass Potsdam wirklich sehr gut läuft, dass man Migranten oder selber Integrationsrat-Leute wählt, Brandenburg oder Cottbus oder Frankfurt oder wir sind lange noch nicht so weit. Wir hoffen auch, dass wir auch wie Potsdam auch mehr zu reden dürfen und mehr bewirken können.
Herr Nguyen, ich habe Sie vorgestellt als Vorsitzende der Thanglong Arbeitsgemeinschaft vietnamesischer Unternehmen. Agiert die stärker nach innen, in die eigene Community hinein, durch Schulungen, durch Informationsaustausch, oder möchte sie auch in die restliche Gesellschaft hineinwirken? Wie ist da das Ziel?
Ja, unser Ziel des Vereins, wir möchten nicht nur für den vietnamesischen Unternehmen, sondern auch mit der Deutschen, wir wollen auch die Gesellschaft mitbewirken. Das heißt, wir wollen auch, dass die anderen Unternehmen mit verschiedenen Hintergründen auch wieder kooperiert. Wir haben auch so verschiedenen Veranstaltungen durchgeführt und da sind auch mehrere Teilnehmer, zum Beispiel türkische Unternehmenverbände, von den russischen Unternehmenverbänden oder auch von den deutschen Unternehmenverband, das auch teilgenommen. Und wir wollen das hier auch zusammen in der Zukunft, das ist auch mitarbeiten und in der Gesellschaft mitbewirken. Mhm. Und auch nicht nur hier in Deutschland, sondern auch als eine Brücke, die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Vietnam weit verstärken.
Rudle Mathiesen hat vorhin das Stichwort Neugier gesagt. Ihr ist Neugier entgegengekommen, als sie dann dahin kam. Auf was waren die Menschen neugierig? Auf eine mutige Unternehmerin? Auf eine Frau, die Schokolade herstellen möchte? Auf das Land Belgien?
Ja, also ich denke vor allem die Schokolade hat ihn am meisten interessiert. Und ja, das ist so ulkig, aber dass ich hier so sitze und mich so als Ausländerin präsentiere, das ist so was ganz Besonderes, weil eigentlich so im Alltag denkt man überhaupt nicht mehr dran. Und das war eigentlich wirklich in Hornow eigentlich gleich so von, ah ja, ihr seid von uns, ihr seid Hornower und ja, man vergisst es einfach. Und ja, traurigerweise ist dort in der Region dieses Wort Ausländer, das getraut, ich habe schon ein komisches Gefühl, wenn ich das ausspreche, ist das einfach sehr, sehr pejorativ, das ist einfach negativ besetzt. Und wenn ich daran denke, in Belgien ist das, also das Wort Buitenlander, das ist ganz anders. Also irgendwie muss es da wirklich ein Problem geben, weil die Leute sagen, wenn ich sage, ich gehe zu Inforadio, ja, als Ausländerin kann ich dahin, du bist doch keine Ausländerin, ich sage, soll ich meinen Pass zeigen? Ich habe ja meinen Pass, ich habe eine Aufenthaltsgenehmigung. Und dann finden die Leute das immer sehr, sehr fremd und verstehen das nicht. Also, dass ich eine Aufenthaltsgenehmigung brauche. Die ist unbefristet, aber immerhin. Und wir leben da eigentlich vor allem mitten in der Schokolade und an der Schokoladenseite von Brandenburg. Und das ist einfach voll mit positiven Gefühlen. Und ja, ich weiß nicht, warum sie uns dann so als sie... Die guten Ausländer, die Schokolade mitbringen, ich weiß es nicht. Also irgendwie versuchen wir da auch über die Jahre zu reden, zu predigen, was zu ändern. Und ich denke, da tief in der Lausitz in Brandenburg gibt es da wirklich Probleme. Vor allem unsere Kinder, die bringen diese Probleme mit. Also das heißt, die haben selber keine Probleme, aber die Gespräche, die diese ausländerfeindliche Bemerkungen, die sie hören, die nicht auf ihn gemeint sind, aber immer wieder sagen die auch von, wie Ausländer, hast du was gegen Ausländer gesagt? Pass auf, soll ich nach Hause gehen? Ich bin auch Ausländerin, oder der Simon, besonders mit seiner Band, der Große, der produziert selber Lieder für Toleranz und so weiter. Sind wir auch besonders stolz drauf, aber das ist sehr, sehr latent anwesend da, ja, leider, leider.
Merken Sie das auch, dass sozusagen auch unterschieden wird zwischen guten Zuwanderern, nicht so guten Zuwanderern, dass Sie, gerade wenn Sie natürlich auch in einem Migrationsrat tätig sind, die Sie im Grunde genommen für alle auch da sein wollen, dass es für manche deutlich schwerer ist, deutlich komplizierter ist und dass es da auch in der Bevölkerung, in den Behörden, in der Öffentlichkeit ganz große Unterschiede gibt? Und was machen Sie dagegen?
Erstmal, als ich auch von ihr gehört habe, habe ich nachgedacht. Sie sagt, Ausländerin, aber sie sieht deutsch aus. Aber wie ich, sieht Ausländerin aus, aber ich bin deutsch. Ja. Ist genau, nicht einfach.
Genau andersrum. Ja. Ja.
Und dann, ich meine, das ist politische Sache.
Neue Heimat Brandenburg, Ausschnitte aus dem Forum, das wir in der Landesvertretung Brandenburg aufgezeichnet hatten. Nach den Nachrichten wenden wir uns der dritten Generation Ostdeutschland zu. Das Forum im Inforadio, zweiter Teil des ausschnitthaften Rückblicks auf Sendungen des zweiten Halbjahres 2011. Das Forum ist regelmäßig zu Gast bei der Hertie School of Governance. Dort diskutierten wir am 6. Oktober über die dritte Generation Ostdeutschland. Mit dabei Johannes Stemmler von der Initiative, die Schriftstellerin Jana Hensel, bekannt durch Zonenkinder, und Markus Meckel, bis 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages.
Es ist ein beliebtes Spiel zu runden Gedenktagen, am Nationalfeiertag, aber auch zwischendurch. Wir fragen in den Medien nach dem Stand der deutschen Einheit, nach dem Noch der Unterschiede zwischen Ost und West, als wäre das eine abstrakte Maßeinheit, nach unterschiedlichen Erfahrungen, seltener nach unterschiedlichen Lebensentwürfen in die Zukunft hinein. Dritte Generation, wie viel Ost gibt es noch und was fangen wir damit an? Ausgangspunkt ist ein Treffen, das diesen Sommer rund 150 Männer und Frauen zusammenbrachte, die zwischen Mitte der 70er und Mitte der 80er auf dem Territorium der DDR geboren wurden. 150 von 2,4 Millionen dritte Generation Ostdeutschland. Man könnte sie auch Wendekinder nennen. Ja, dritte Generation Ostdeutschland. Johannes Stemmler, es ist ja immer so, wer Klassentreffen organisiert, der erntet Dankbarkeit. Was hat Sie denn bewogen, Sie und andere, gerade jetzt diese Generationsfrage zu stellen?
Also die Idee ist schon vor einer kleinen Weile entstanden, als zu den alljährlichen Jahrestagen von Wiedervereinigung, Mauerbau und Mauerfall immer wieder die gleichen Leute im Radio und im Fernsehen auf uns gewartet haben. Und wir als relativ junge, aber doch noch in der DDR geborenen Leute dachten uns, irgendwie hat das alles nicht so viel mit uns zu tun, obwohl wir ja in der DDR geboren worden sind. Und einige Fragen, die uns sich aufdrängen, werden da auch irgendwie nie behandelt. Und deswegen dachten wir, naja, wenn wir uns damit auseinandersetzen wollen, dann fangen wir doch damit an, uns eben mit uns selbst zu beschäftigen und mehrere Leute einzuladen, die so alt sind wie wir, die in der DDR geboren worden sind, und zu fragen, ob es da ein gemeinsames Interesse gibt.
Der Stern hat ein wenig hämisch, vielleicht auch ein wenig westdeutsch getitelt, Generation Mendi.
Ja, der Stern hat uns damit einen ganz großen Gefallen getan, denn er macht genau das, wogegen wir zumindest ein kleines bisschen aufbegehren wollen, nämlich immer wieder mit Klischees und relativ banalen Diskursen belegt zu werden. Und diese Generation Mendi ist also ein Paradebeispiel dafür, dass man versucht, unter einem einzelnen Wort einen Diskurs abzuhandeln, der viel größer sein könnte.
Ich merke, je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, was mir immer wichtiger wird, sind eigentlich Gegenwartsfragen zu stellen. Eigentlich auch diese DDR-Beschäftigung so ein bisschen wirklich auch bewusst auszublenden und bewusst hinter mir zu lassen oder auch die anderen aufzufordern, das hinter sich zu lassen. Mir scheint es so zu sein, dass man über DDR eigentlich gar nicht mehr sprechen kann. Also DDR ist so ein völlig politisch vermintes und medial völlig überblendeter Raum. Wenn ich an DDR denke, dann denke ich irgendwie an Veronika Ferres am Checkpoint Charlie, wie sie dann bei Anne Will sitzt und über ihre Erfahrung als Bürgerrechtlerin berichtet. Das ist für mich DDR, ehrlich gesagt. Mehr ist davon nicht mehr übrig geblieben.
Markus Meckel, wie ist das eigentlich in Ihrer Generation gewesen? Also in die große Politik gespült im Zuge der friedlichen Revolution 89-90. Hat da das Gefühl, fremd zu sein, irgendwann aufgehört? Gab es dafür klare Kriterien, wo Sie das festmachen konnten?
Also ich bin nicht gespült worden, ich bin gegangen. Das ist schon mal ein Unterschied. Zum Zweiten würde ich sagen, also es ist, glaube ich, ein großer Unterschied, ob man in dieser Weise, wie es bei mir war, sehr bewusst bestimmte Schritte gegangen ist und sich in diesem Sinne als Täter fühlt und als jemand, der diese Prozesse, wie erfolgreich auch immer, darüber müsste man ins Detail gehen, aber selber mitgeprägt und gestaltet hat und gewollt hat. Und meine These wäre eben, so ähnlich heißt auch ein Titel eines Buches, dass ich sagte, wir sind selbstbewusst in die deutsche Einheit gegangen, weil wir sie wollten. Ich glaube nicht, dass das eine Generationenaussage ist. Das ist eine Aussage, die solche Leute wie ich und andere machen können und über die dann und mit den damit verbundenen unterschiedlichen Erfahrungen man miteinander reden muss. Insofern fand ich das sehr gut, was Herr Stemmler hier am Anfang sagte. Er sagte, die Bilder sind so unterschiedlich, so differenziert und man muss in die tieferen Schichten schauen. was wir normalerweise in den Medien erleben, ist sowas von vereinfachend auf Schlagworte begrenzt, dass es dem nicht wirklich gerecht wird. Und die Frustration, die ich gewissermaßen aus Jana Hensels Worten höre, die damit eingestiegen ist mit ihrem ersten Buch und inzwischen sagt, ich bin so, habe einfach die Nase voll, ich will jetzt mal über Gegenwart reden. Ich glaube, letztlich reden wir alle über Gegenwart, denn sonst würden wir es nicht machen, uns auch mit diesen Themen beschäftigen. Meine These war immer, dass ich glaube, die eigentliche Zeit der Aufarbeitung kommt noch, wenn die Dinge nämlich wirklich so aufgegraben sind, dass man in diese tiefen Schichten kommt, was normalerweise die Öffentlichkeit heute verhindert.
Johannes Stemmler hat vorhin den Finger gehoben. Ich würde ihm gleich noch was in seinen Rucksack packen zu dem, was er sagen möchte. Wo sind eigentlich die Stimmen, gerade die Stimmen der jüngeren Generation mit der Ostdeutschland-Erfahrung und in Ostdeutschland lebend?
Die junge Generation der Ostdeutschen ist gespalten, weil sie entweder sie ist weg oder sie ist in Ostdeutschland und hat ganz große Schwierigkeiten, ihrer Stimme irgendwie Gehör zu verschaffen. Erstens sind es nicht mehr so viele. Zweitens erleben sie da Tag ein, Tag aus, und das sind dann die Folgen dieser nicht sonderlich glücklichen Strukturpolitik, was Prekarisierung ist. Ihre Städte schrumpfen, der Zugang zur Bildung ist schwierig und die Vereinbarkeit von ich möchte da wohnen, ich möchte aber gleichzeitig ein soziales, ein ökonomisches, ein kulturelles Umfeld haben, was mir das erlaubt, ist sehr schwierig. Wir wissen über viele Gespräche und auch über unsere Konferenz, dass zum Beispiel der Wunsch derjenigen, die nicht mehr in Ostdeutschland leben, trotzdem besteht, wenigstens eine Vision zu entwickeln, wie es möglich sein könnte, dahin zurückzugehen. Und zwar nicht unmittelbar, ich ziehe morgen mit meinen zwei kleinen Kindern von München nach Cottbus. Aber wie kann man sich überhaupt vorstellen, dass man ein Umfeld schafft, in dem man, wenn man die Erfahrung gemacht hat, und zwar nicht nur in Westdeutschland, sondern in der ganzen Welt irgendwo gewesen zu sein, doch auch wieder dahin zurückzugehen, wo man hergekommen ist. Da stehen ja zum Teil Häuser, in denen die Eltern wohnen. Da sind die Städte, in denen man groß geworden ist. Und die Vorstellung allein, dass da zum Beispiel die Kirche zugemacht wird, weil da sowieso keiner mehr ist, und dann wird die abgerissen und dann wird dann ein Netto draufgebaut. Allein mit dieser Vorstellung ein Stück weit zu leben und sich auch vorzustellen, ja Mensch, das bin ja aber auch ich, der nicht da ist. Und wegen mir passieren ja auch die Sachen da. Und sich an diese Fragen heranzutasten, die man sicherlich nicht alleine für sich abschließend beantworten kann, weil man nämlich auch nicht alleine, selbst wenn man jetzt alleine nach Cottbus geht, dann wird sich erstmal auch nicht viel ändern.
Ist das eine Herausforderung nur an die Ostdeutschen, die gegebenenfalls zurückkommen? Weil mich natürlich die spannende Frage sich anschließt, wo die großen Unterschiede, auch die Verständnisprobleme mit den gleichaltrigen Westsozialisierten sind. Oder gäbe es da auch eine Möglichkeit, dass da eine neue Generation heranwächst, für die diese Unterschiede weniger wichtig sind als die spannende Aufgabe, in nicht mehr so klar definierte Räume, in perforierte Städte, in freie Brachen auch zu gehen, um dort etwas ganz Neues aufzubauen?
Also ich denke, dass es eben nicht nur in dieser dritten Generation, sondern überall Pioniere gibt, die genau dahin gehen, wo man aus der Zerstörung das Kreative aufbauen kann. Die gibt es überall. Aber jetzt bezogen auf diese Generation geht es für die ja nicht nur darum, zu warten, bis irgendwas brach liegt, um dann dahin zurückzugehen, sondern es geht um ihre Herkunftsorte und es geht um auch eine Vorstellung von Heimat. Manche haben die Vorstellung von Heimat mitgenommen, aber ich denke, für sehr viele gibt es noch die Vorstellung, dass Heimat auch da ist, wo man geboren worden ist und zumindest ein Interesse daran besteht, dass diese auch als physische Orte ja noch weiter bestehen bleiben.
Ich erinnere mich an die Debatte vor einigen Jahren, die wir in Brandenburg hatten, weil es ein Programm gab in Brandenburg, dass man denjenigen, die in Brandenburg keine Arbeit mehr finden oder keine Lehrstelle, ihnen hilft, auch eine Lehrstelle woanders zu finden, und sei es in Süddeutschland. Ich habe das immer für richtig gehalten, weil ich glaube, dass es auch schon in früheren Generationen so war, dass in strukturschwachen Gebieten Menschen nicht einfach zu Hause geblieben sind, sondern die weite Welt kennenlernen wollten und in Städten studiert haben. Bloß gab es natürlich dann auch den umgedrehten Weg. Und die Frage ist, wie ist dieser Weg zurück? Und der hängt natürlich dann an wesentlichen Entwicklungsfragen in der eigenen Region. Gleichzeitig habe ich in der Uckermark, wo mein Wahlkreis war, erlebt, dass es da viele Leute gibt, die neu hingezogen sind. Und dass man die Erfahrung machen kann, dass es neue Initiativgruppen aus den Bürgern, die dort leben, gibt. Und da spielen nicht selten diejenigen, die hinzugezogen sind, eine wesentliche Rolle, die dann sagen, wir kümmern uns um die Kirche. Wir kümmern uns darum, dass man Feste feiert und eine neue Identität in den Dörfern oder Städten findet. Und ich selber habe dann immer diese doppelte Rolle gespielt, versucht auf der Bundesebene Aufmerksamkeit zu wecken für eine spezifische Politik für Ostdeutschland. Auf der anderen Seite aber zu sagen, Leute, organisiert euch. Wir sind eine Demokratie und es wird sich nur etwas bewegen, wenn ihr selber Initiative ergreift. Und das ist, glaube ich, eine große Nachwirkung, doch bis heute, auch 20 Jahre danach, bei vielen ehemaligen DDR-Bürgern, wenn man das so sagen kann, dass die Hoffnung, selber etwas bewegen zu können, oft ganz gering ist. Dabei ist das unsere große Erfahrung von 89, 90.
Jana Hensel sieht mich etwas skeptisch dabei
an. Ich finde das natürlich alles toll und es klingt alles wunderbar. Und,
aber...
Also das ist ja auch das Wunderbare an Politik, wenn man sie macht, dass man die Leute motivieren soll, das zu tun. Ich bin Journalistin, ich bin Autorin. Ich gucke mir die Sachen ehrlich gesagt lieber von der Seite an, wie ich sie vorfinde. Wenn wir immer darüber sprechen, über die Erfahrungen der jungen Generation, und ich will jetzt wirklich, ich komme jetzt hier in so eine komische Rolle, die Sachen so mies zu machen, das will ich nicht. Aber ich möchte, dass wir die Realitäten ins Auge blicken. Mir scheint es immer stärker zu sein, dass sich diese Erfahrung von 89 und eben auch die Deindustrialisierung Ostdeutschlands, der Wegzug, die Überalterung, dass ich das Gefühl habe, je länger diese Ereignisse her sind, desto stärker sind die psychologischen Auswirkungen in den Menschen, in den Seelen. Und das überrascht mich ein bisschen und macht mich ein bisschen traurig, aber andererseits beginnt auch ein Gespräch darüber, dass ich das Gefühl habe, wir haben es mit sehr starken psychologischen Auswirkungen dieses Umbruchs gerade in den Jungen zu tun. Und ich arbeite als Journalistin, ich kenne mich in Redaktionen aus und ehrlich gesagt, meine Erfahrung ist es, dass sehr viele, auch jüngere Ostdeutsche, noch extrem mit diesen Prägungen der 90er Jahre zu tun haben. Und diese Prägungen der 90er Jahre waren selten konstruktive Prägungen. Wenn ich mich für Politik interessiere und wenn ich politischen Journalismus mache heute, dann wundere ich mich ehrlich gesagt manchmal darüber, dass ich das tue, weil ich eigentlich sagen muss, dass meine persönlichen Erfahrungen mit Politik in den 90er Jahren eigentlich sehr, ja, sehr destruktive Erfahrungen gewesen sind. Und ich habe eben gerade das Gefühl in meiner Generation, und das macht mich traurig, dass eigentlich sehr viele wieder sich in die Nische zurückziehen. Dass sie den Aufbruch versuchen, gerade auch in Universitäten, das sind ja auch immer Schutzräume, landen eigentlich wieder in der Nische. Und das ist, finde ich, was mich verwundert, dass wir diese Ostdeutschen wieder in diesen Nischen landen, in denen sie sich eigentlich irgendwie in den 80er Jahren auch ganz wohl gefühlt haben.
Und dann schreiben meine Journalistenkollegen dann, dass diese Generation ein hohes Maß an Pragmatismus besitzt.
Wir kleben dem Ostdeutschen gerne so solche Attribute an. Ja? Er hat die Erfahrung der zwei Systeme, er hat die Brucherfahrung und nun soll er irgendwie losziehen und die Welt verändern. Und wir gucken aber zu wenig, dass das sehr starke Erfahrungen sind, die man auch verarbeiten muss und die sich im Zweifelsfall auch gegen einen aufstellen können.
Zu denen auch. Johannes Stemmler hat von Heimat gesprochen. Natürlich ein globalisierter Aufbruch weltweit gehört, bei dem tatsächlich nicht mehr die große Rolle spielt, wo bin ich denn zu Hause, als vielmehr in welchem Netzwerk stecke ich drin?
Ja, wir finden, sagen wir vielleicht, eine fragmentierte Generation. Oder wir finden jedenfalls ganz viele unterschiedliche Menschen, die zufällig das gleiche Alter haben und zufällig in der DDR geboren worden sind, vor. Was die aber gemeinsam erlebt haben, ist, dass 1989, 90 das System zusammengefallen ist und ihre Eltern, wie sie selbst, erst mal gucken mussten, wie läuft das denn jetzt hier. Und wenn man relativ jung ist, kann es passieren, dass man dieses, wie läuft das denn jetzt hier, und sei das nur wirklich im ganz, ganz banalen, kleinen Schulraum, manchmal schneller hinbekommt als die eigenen Eltern. Und wenn wir jetzt fragen, ja, was machen wir denn jetzt mit den orientierungslosen Menschen, die wir eben auch in unseren Freundeskreisen erleben, ja, dann müssen wir versuchen, erstmal zu verstehen, wo diese Orientierungslosigkeit auch herkommt. Und da bleibt es nicht aus, bis auch zu der Generation der Eltern zurückzugehen. Das eine sind die Erfahrungen nach der Wende, aber ich glaube auch, dass die Konstitution, mit der die Eltern in diese Nachwendezeit hineingeschleudert worden sind, die können wir nur verstehen, wenn wir herausfinden, wie sie losgezogen sind, und zwar damals zu DDR-Zeiten. Und darüber habe ich halt auch den Zeitartikel geschrieben, wo ich gesagt habe, ja, uns als dritte Generation verbindet ein Stück weit, dass wir da noch nicht nachgefragt haben, und zwar aus purem Selbstinteresse. Zwar haben wir nicht nachgefragt, weil wir unsere Eltern ein bisschen schützen wollten. Wir haben jetzt irgendwie 20 Jahre rumpelhaftes Aufwachsen ungefähr hingekriegt. Deswegen lassen wir die Vergangenheit. Aber eigentlich müssten wir aus Selbstinteresse fragen, Mensch, wie war das denn damals? Wie hat sich das damals angefühlt, in einem bleiernen System zu leben? Fühlt sich das etwa so bleiern an, wie das ist, in Cottbus zu wohnen?
Also ich muss ein bisschen Abbitte bei unseren Hörerinnen und Hörern in Cottbus leisten, dass Sie jetzt immer das Beispiel sind. Nehmen Sie es nicht persönlich. Markus Meckel.
Also ich glaube, wir müssen in Bezug auf Ihre Generation dann auch noch mal genauer hinschauen, wie man den Einstieg geschafft hat und aus welcher soziologischen Gruppe man kommt. Also Ost ist nicht gleich Ost. Meine Erfahrung ist, dass viele, die aus den Ballungszentren kommen, die gerade in der Generation wie Sie es geschafft haben, dann sehr schnell nach 1990, weil sie gerade in dem Alter waren, wo sie mit ihrer beruflichen Ausbildung, mit ihrer Perspektive Initiative haben konnten, ungeheure Möglichkeiten hatten, die Leute, die 10 Jahre älter sind, überhaupt nicht hatten. Dass ich weiß, also von meinen Kindern, dass in den Klassen oder in den Räumen, in denen sie sich bewegen, die Frage, ob Ost oder West, oft gar nicht mehr gestellt wird. Jedenfalls gestellt wurde, muss ich sagen, vor 10 Jahren. Und das finde ich das Interessante, dass jetzt offensichtlich bei Ihnen diese Fragen wieder aufbrechen.
Wurde die Frage nicht gestellt, weil sie nicht wichtig war oder weil sich möglicherweise der ein oder andere nicht getraut hat wegen der Folgen?
Naja, das Prototypische des Ostdiskurses ist ja, dass er geführt wird und immer negiert wird. Ich habe das Gefühl, dass die Leute natürlich wahnsinnig viel darüber sprechen, und es ist auch richtig zu sagen, dass es ein Gespräch zwischen den Generationen geben muss. Ich glaube aber nicht, dass es geht ohne gesellschaftliche Koalitionäre. Sie können solche Fragen, die in Wahrheit eben gesellschaftliche Fragen sind, nicht gänzlich zurückdelegieren in die Familien hinein.
Das waren Ausschnitte aus dem Forum Dritte Generation Ostdeutschland aus der Hertie School of Governance im Oktober mit Johannes Stemmler, Jana Hensel und Markus Meckel. Nach den Nachrichten Ausschnitte aus Welt im Wandel, Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. Das Forum im Inforadio, dritter Teil des ausschnitthaften Rückblicks auf Sendungen des zweiten Halbjahres 2011. Am 3. August zeichneten wir in der Berliner Urania ein Gespräch zum neuen Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung auf: Welt im Wandel, Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. Es diskutierten Stefan Ramsdorf vom Potsdamer Institut für Klimaforschung, Martin Jänicke, ehemals Leiter der Forschungsstelle Umweltpolitik an der FU, Michael Kopatz, Wuppertal-Institut, und Norbert Rheinländer von der lokalen Agenda 21, Tempelhof-Schöneberg. Milliardenschäden durch den Hurricane Irene an der amerikanischen Ostküste zeigt uns der Klimawandel bereits sein strenges Regiment. Positiv gesehen, in diesen Tagen, der Anteil an erneuerbaren Energien bei der deutschen Stromerzeugung ist im ersten Halbjahr mit 20,8% so hoch wie nie zuvor. Gelingt also der Übergang in ein Nach-Carbon-Zeitalter rechtzeitig? Welt im Wandel, so überschreibt der WBGO, um das vielleicht in Zukunft nur noch in der Abkürzung zu sagen, eben der Wissenschaftliche Beirat, so überschreibt der WBGO seit Jahren seine Gutachten. Das klingt geschmeidig, das klingt auch nach etwas Vorhersehbarem. Wie dramatisch das ist, wie dramatisch das insbesondere im Bereich des Klimas ist, das, was geschieht und das, was vielleicht von uns erwartet wird, das würde ich jetzt gerne zu Beginn unseres Gespräches wissen, Stefan Ramsdorf.
Das ist in der Tat aus Sicht fast aller Klimaforscher sehr dramatisch. Und es ist vor allem so dramatisch geworden, weil wir so lange nicht gehandelt haben, obwohl wir schon seit Jahrzehnten über dieses Problem Bescheid wissen. Unser Ausstoß von Kohlendioxid erhöht erheblich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und zweitens, mehr CO2 in der Luft führt zu einer Erwärmung. Dieses zweite ist seit dem 19. Jahrhundert bekannt, als der schwedische Nobelpreisträger Svante Arrhenius zum ersten Mal ausgerechnet hat, wie viel globale Erwärmung eine Verdopplung der CO2-Konzentration bringen würde. Er hat damals 4 bis 6 Grad ausgerechnet. Heute wissen wir, es sind 2 bis 4 Grad. 1992 wurde ja in Rio die Klimarahmenkonvention verabschiedet. Das heißt, schon 1992 war es so weit in die Politik, in das Bewusstsein der Regierungschefs gedrungen, dass sie einen historisch einmaligen Vertrag geschlossen haben, um den Klimawandel zu stoppen. Nur es wurde nicht gehandelt. Die CO2-Emissionen sind seither nochmal um 40% gestiegen. Und deswegen läuft uns inzwischen die Zeit davon.
Stefan Rahmstorf sagt, es ist nicht das Problem der Erkenntnis gewesen, sondern des fehlenden Handelns. Martin Jenecke, das fehlende Handeln in der Politik hat ja immer verschiedene Ursachen.
Ja, zweifellos. Wir haben zunächst mal das Handeln, das das Problem bewirkt. Wir haben eine anhaltende, in den letzten Jahren sogar beschleunigte Zunahme von CO2, vor allem auf der, bedingt durch die Kohleverstromung in der Welt, auch in Deutschland. Ich will mal ganz deutlich und eindeutig sagen, wenn dieser Trend nicht gebrochen wird, ist das alleine das Todesurteil für den Klimaschutz. Auf der anderen Seite haben wir Handeln. Und auch solches, das uns ermutigen kann. Und wenn wir nicht ermutigt werden, handeln wir selber nicht. Wir müssen eine Perspektive haben. Wir haben in den letzten 5 Jahren eine Zunahme der Investitionen in erneuerbare Energien in der Welt um immerhin 39%. Wo hat man solche Wachstumsraten? Wir haben im letzten Jahr, wenn man den Zubau von Stromerzeugungskapazität nimmt, da war die Hälfte schon auf der Basis noch erneuerbarer Energien, der Rest fossile Brennstoffe, nicht ein Kernkraftwerk beiläufig, woraus man auch durchaus ableiten kann, schon vor Fukushima hat die Nuklearenergie das Rennen gegen die erneuerbaren Energien verloren. Also dieses Rennen ist gewaltig. Wenn man sich mal einige Länder ansieht, die eine gewisse entschlossene Politik mittlerweile betreiben, das gilt sicher für Deutschland, aber das gilt zum Beispiel für China. Ich nehme mal nur ein Beispiel aus China. Da war das Ziel für den Ausbau der Windenergie 20.000 Megawatt im Jahre 2020. Das galt damals im Jahre 2003 als ein sehr ehrgeiziges Ziel. Im letzten Jahr hat China 44.000 Megawatt schon gehabt. Und dieses Tempo hat dazu geführt, dass China systematisch die Ziele immer weiter hochgesetzt hat, von 20.000 auf 30.000, auf 50.000, auf 100.000. 100.000, das ist fast so viel, wie wir Stromerzeugungskapazität in Deutschland haben. Nur Wind. Ob das Tempo gut ist und was da die Probleme sind, das will ich jetzt nicht ansprechen. Aber man sieht an so einem Beispiel, dass eine enorme Dynamik ausgelöst werden kann. Dass also die Beschleunigung des Klimawandels auch eine Beschleunigung mit einer Beschleunigung der Politik durchaus beantwortet werden kann.
Mich würde interessieren, wer da die Akteure auch sind, weil in diesem Gutachten wird ja zum einen die wissenschaftliche Welt angesprochen, zum anderen die Politik, zum dritten die Zivilgesellschaft. Wer kann solche dynamischen Prozesse in Gang setzen? Wer organisiert den Druck, dass plötzlich auch überlegt wird, wir machen etwas anders als vorher und stellen dann hinterher fest, das ist ja durchaus auch unter unternehmerischen Gesichtspunkten erfolgreich. Michael Kuppertz guckt, als würde er erst antworten wollen, dann dürfen Sie wieder.
Ja, also wenn man sich überlegt, wo kommt jetzt der politische Druck her, dass dieser Boom bei den erneuerbaren Energien zustande gekommen ist, dann liegt das ja ganz klar an dem Gesetz für erneuerbare Energien, der Einspeisevergütung, die ja unter anderem, das muss man ehrlicherweise bekennen, sogar unter Minister Rexroth eingeführt wurde für die Windkraft. Dieser politische Rahmen hat dazu geführt, dass es hier plötzlich rechnet, in Windkraft zu investieren und später auch in Biomasse. Und da merkt man, nicht, das sagt ja die Studie auch vom WBGU, sie fordert ja, dass der Staat sich einmischen soll, den Rahmen vorgeben soll, einen Ordnungsrahmen. Und das ist in diesem Beispiel geschehen. Und dann sieht man, wie Politik ja, die Wirtschaft dazu bringen kann und auch die Bürger zu investieren, nachhaltiger zu handeln.
Jetzt könnte man natürlich sagen, Norbert Rheinländer, der Akteur Bürger, der war ja schon etwas früher mit dabei, da Druck aufzubauen. Ist der jetzt so ein bisschen aus dem Rennen rausgeworfen worden, weil plötzlich alle anderen sagen, wir machen das jetzt? Wie ist denn der Druck von Seiten engagierter Bürger? Sie haben das seit Jahren und Jahrzehnten mit betrieben, in diesem Kontext zu sehen?
Wir haben ja in den 70er Jahren angefangen, in Alternativen überhaupt erstmal zu denken. Das war ja schon wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir heute eine Windkraftanlage haben, die damals mit Ersatzteilen auf dem Messeparkplatz, wenn ich daran erinnern kann, 1978 hinter dem ICC aufgebaut haben. Diese wird heute industriell hergestellt, genauso wie das Kompostklo heute eine normale Sache ist, in Kleingartenanlagen zum Beispiel oder ähnliche Dinge, die damals neu erfunden wurden, obwohl das Standardmodell natürlich verschwenderisch auf dem Markt existierte. Es wies bloß in eine andere Richtung. Und wir haben daraus eine neue Richtung konstruiert, indem wir kreativ waren, indem wir uns zusammengeschlossen haben, Netzwerke gebildet haben, indem wir versucht haben, unsere Ideen bei Politikern auch umzusetzen und an die Wirtschaft heranzutragen. Dummerweise sind natürlich die alternativen Akteure von damals nicht auf diesen Zug selbst aufgesprungen. Wir haben etwas in Gang gesetzt, was sich zwar nicht mehr aufhalten lässt, aber viel zu langsam geht.
Wir haben eben also gehört, ja, da ist eine ungeheure Dynamik entstanden, aber man muss sozusagen rechnen, um diese 2-Grad-Grenze nicht zu überschreiten. Stefan Ramsdorf, was ist eigentlich unser Zeitfenster, das wir haben, in dem wir noch so stark eingreifen können, dass wir nicht große auch gesellschaftliche Kosten, aber natürlich auch unternehmerische Kosten haben, die möglicherweise dann auch bestimmte Maßnahmen von sich aus verhindern werden?
Das Zeitfenster ist extrem eng. Eigentlich müssten wir dieses Jahr die Wende bei den globalen Emissionen schaffen. Das heißt, dass sie zu fallen beginnen und nicht weiter ansteigen. Denn wenn wir das erst in 10 Jahren schaffen, dann müsste man die Emissionen so steil herunterfahren, dass jeder Ökonom sagen würde, das ist ein Crashkurs, das kann eigentlich nicht gut gehen. Wir haben quasi ein Zeitfenster, was gerade zuklappt, wenn wir nicht wirklich sehr schnell die Kurve kriegen. Und wenn wir es eben verpassen, dann ist diese 2-Grad-Leitplanke nicht mehr einzuhalten. Das heißt, die globale Erwärmung wird über 2 Grad hinausgehen. Das ist letztlich ein Art russisch Roulette. Da weiß dann keiner mehr, was im Klimasystem für nichtlineare Effekte, sogenannte Kipppunkte auftreten können, ob wir den grönländischen Eispanzer destabilisieren. Das Vertragte dabei ist auch, man kann nicht sagen, eines Tages, jetzt ist uns zu warm geworden, jetzt machen wir was. Denn zurückdrehen kann man die Erwärmung nicht mehr. Man kann sie stoppen durch vorausschauendes Handeln, wenn man die Emissionen in den nächsten Jahrzehnten gegen Null fährt weltweit. Aber man kann den Klimawandel nicht zurückdrehen, es sei denn, es würde gelingen, riesige Mengen CO2 wieder aus der Atmosphäre herauszufiltern. Aber da gibt es bis heute nicht wirklich eine praktikable Technologie.
Dass das Fenster am Zuklappen ist, wie bewusst ist das den Akteuren, die auf dem internationalen politischen Parkett agieren?
Also ich denke, die globale politische Klasse ist schon ziemlich beunruhigt. Und es ist bei der G77, also bei der Gruppe der Entwicklungsländer, wo ja die Inselstaaten eine große Rolle spielen, da gibt es ja das Argument, dass auch die 2 Grad viel zu optimistisch sind.
Ja, das ist aus Sicht der Inselstaaten ist es absolut gerechtfertigt, diese Begrenzung auf 1,5 Grad zu fordern, was die ja machen, weil auch bei 2 Grad Erwärmung wahrscheinlich viele von diesen Inselstaaten durch den Meeresspiegelanstieg untergehen werden.
Und da sind, nur um Leute mit Steuersparmodellen dran zu erinnern, da ist dann auch so ein Staat wie Nauru dabei, der ja immerhin als eine Steueroase gilt. Also selbst, also das wäre für manche Leute ein Argument.
Okay. Wir haben jetzt 0,8 Grad Erwärmung und haben bereits ganz offensichtlich diese Tipping Points, die Beschleunigungseffekte in bestimmten Bereichen. Ist es wirklich sinnvoll, von einem 2 Grad zu erwarten, dass da sozusagen noch eine Stabilisierung erreicht wird?
Sind diese 2 Grad so etwas wie ein politisches und kein wissenschaftliches Datum, so wie man bei bestimmten Bauten sagt, so und so viele Millionen sind gerade noch durchsetzbar?
Aus meiner Sicht ist auch eine Erwärmung um 2 Grad über das vorindustrielle Temperaturniveau, also noch weitere 1,2 Grad auf das hinauf, was wir schon an Erwärmung erlebt haben, eine hochriskante Sache.
Michael Kuppertz.
Wenn wir uns das mal jetzt konkret vor Augen führen, bedeutet das, das 2-Grad-Ziel zu erreichen, dass wir die Emissionen pro Kopf im Jahr auf 1,5 Tonnen, sagen wir mal, erstmal 2 Tonnen pro Jahr reduzieren. Momentan emittierten Deutschland im Schnitt ungefähr 10 Tonnen CO2 pro Kopf im Jahr. Wenn man ganz ambitioniert ist, Sie haben, sagen wir mal, null Energiehaus, kein Auto, fliegen nicht, essen nur Bioprodukte und vieles mehr, dann kommen Sie ungefähr auf 5 Tonnen, vielleicht mit ganz viel sportlichem Ehrgeiz auf 4 Tonnen. Und dann merken Sie, wie ambitioniert es ist, auf 2 Tonnen zu reduzieren. Wenn Sie einen Pkw kaufen, haben Sie schon nach 10.000 Kilometern 1,5 Tonnen verfahren.
Das heißt, die berühmte Rilke-Forderung, du musst dein Leben ändern, steht tatsächlich im Raum, weil politisch wird ja derzeit eher so argumentiert, na, wir ersetzen jetzt eben Kohle- und Erdöl-Energieträger durch andere und dann ist das gut und wir machen einfach so weiter wie bisher. Wir können unseren Lebensstil erhalten, wir können die Art, wie wir in Städten leben, erhalten, wir können unsere Mobilität erhalten. Das ist zumindest ein politisches Versprechen und es gibt viele Menschen, etwa auf der Südhalbkugel, die das auch für sich als ein erstrebenswertes Ziel formulieren. Ist das etwas, wo man sozusagen die bittere Wahrheit eben jener Zivilgesellschaft sich noch nicht traut zu sagen, weil sie dann gleich abspringt?
Also wir versuchen ja in dem Gutachten die nackte Wahrheit, ob die jetzt bitter ist, würde ich nicht unbedingt sagen, weil ja auch viele Chancen in dieser Transformation sind. Aber wir versuchen die nackte Wahrheit zu sagen und deswegen sprechen wir ja auch nicht von kosmetischen Reparaturen oder so, sondern von einer großen Transformation. Das ist ein großes Wort natürlich, ist aber wohl bedacht. Und wir vergleichen das mit den zwei früheren großen Transformationen in der Menschheitsgeschichte, nämlich der neolithischen Revolution, als die Menschen Ackerbau und Viehzucht erfunden haben, und der industriellen Revolution.
Aber in der Studie steht ganz richtig an ganz vielen Stellen, dass der Wandel unserer Lebensstile, unsere kulturellen Gewohnheiten sich ändern sollen, sich auch dramatisch ändern müssen. Aber mir wird nicht plausibel durch die Studie, so was ich jetzt gelesen habe, wie dieser Wandel bei den Menschen jetzt persönlich ins Werk gesetzt werden soll.
Zum Lebensstil Norbert Rheinländer und dann Martin Jennecke.
Die Bereitschaft, bestimmte neue Gewohnheiten mitzugehen, die ist durchaus in großen Bevölkerungsteilen vorhanden. Das Problem ist aber ein anderes. Man muss die eigene Trägheit überwinden. Man muss bestimmte Komfort, die man als Komfort-Erlebnisse hat, darauf soll man verzichten. Und dieses Einreden, dass das ein Verzicht sei, statt einer Befreiung, das schafft ein Medium, weshalb so viele Menschen sagen, das mache ich nicht mit oder das ist mir zu umständlich und dafür müsste ich ja weite Wege gehen oder wenn ich kein Auto habe, dann wie soll ich mich dann fortbewegen, dass sie dann hilflos werden.
Aber das würde natürlich jetzt ein bisschen dagegen sprechen, was in dieser Studie immer betont wird, die Bürger zu beteiligen. Partizipation ist ein ganz großes Stichwort in dieser Studie. Da heißt es also, der neue globale Gesellschaftsvertrag muss zwei wichtige neue Akteure in Rechnung stellen, die selbstorganisierte Zivilgesellschaft und die wissenschaftliche Expertengemeinschaft. Und da höre ich so ein bisschen Skepsis raus, dass sozusagen da möglicherweise eher neue Blockaden auftreten. Martin Jennecke.
Naja, in erster Linie wird erstmal der gestaltende Staat betont.
Das ist richtig.
Und das ist unglaublich wichtig, das zu betonen. Die Alternative dazu wäre die Vorstellung, wir alle gehen in uns und lösen das Problem. Wir sollten unbedingt in uns gehen und wir sollten mal entdecken, was man alles besser machen kann, wie viel besser man lebt, wenn man eben nicht immer den Konsum in den Vordergrund rückt. Aber es ist eine unpolitische Sicht der Dinge, zu meinen, dass wir sozusagen das in der Hand haben, ne? Dass wir es waren, dass wir das Problem geschaffen haben. Wir haben die Atomenergie nicht erfunden und sie wird auch nicht abgeschafft durch unser individuelles Handeln. Es sind politische Regelsetzungen ganz wichtig und der Staatsapparat ist nun mal, die Staatsapparaten in der Welt sind nun mal die wichtigsten Akteure, Gott sei Dank. Und Staaten sind Akteure, bei denen es nicht ins Belieben steht, ob sie handeln oder nicht. Wenn wir alle es machen sollen, können wir es machen, können wir es bleiben lassen. 3% so ungefähr werden wir es machen, ne? Und der Rest nicht. Der Staat ist da ein anderer Akteur, der steht unter Legitimationsdruck und muss handeln. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir im Klimaschutz 100% Lösungen für die Welt haben müssen, ne? Dann werden wir wahrscheinlich doch zu der Erkenntnis kommen müssen, es ist einfacher, die 20 Regierungen der G20 unter Druck zu setzen, als 7 Milliarden Menschen appellativ von den Vorzügen eines ökologisch tugendhaften Lebens zu überzeugen.
Und das waren Ausschnitte aus Forumsveranstaltungen des letzten halben Jahres, zuletzt Welt im Wandel mit Stefan Rahmstorf, Martin Jänicke, Michael Kopatz, Norbert Rheinländer.